Willkommen zum Podcast Die urbane Spinnstube. Episode 3 Mundraub. Heute gibt es die Segmente Stricken, Spinnen, die urbane Selbstversorgung und was ich gerade toll finde. Willkommen zur urbanen Spinnstube Episode 3. Wie ihr vielleicht gehört habt, habe ich ein neues Intro. Es handelt sich dabei um mein eigenes Saxophonspiel, yeah! Und zwar habe ich ein Lehrbuch und so eine Lehr-CD. Und auf dieser CD sind sogenannte Play-Alongs, also eine Band hat Stücke aufgenommen und dazu hat man Noten und die muss man üben und dazu kann man sich dann den Track abspielen lassen und dann klingt es fast so, als wäre eine richtige Band da. Und das ist so ein Übungsstück aus diesem Buch. Das nennt sich die Jazz-Methode für Saxophon von John O'Neill und das Lied hieß Lullaby. Ja, ich habe die aufgenommen mit GarageBand auf dem Mac und da gibt es so eine Einstellung für Solo-Saxophon und dann tut dieses Programm da noch so richtig die Effekte drauf und das klingt dann besser wie in echt. Also ich habe die Aufnahme dann gehört und dachte mir, boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut anhören kann. Also es hört sich jetzt nicht perfekt an, aber es hört sich besser an, als ich dachte, dass es sich anhören würde, weil ich bin ja schon noch Anfängerin mit dem Spielen. Also was heißt Anfängerin? Ich spiele jetzt ungefähr ein Jahr und ich habe schon viele Stunden geübt und ich dachte ganz lange, es geht ja nichts weiter, ich werde das nie können, aber man sieht irgendwann, dass sich das Üben auszahlt. Und wenn man 100 Stunden und 200 Stunden reinsteckt in etwas, dann kann man gar nicht anders als besser werden. Das ist doch toll. Also es ist wirklich was Beruhigendes. Man kann sagen, man kriegt auf jeden Fall was zurück für die Zeit, die man reinsteckt. Dann kommen wir zum Stricken. Und zwar, was stricke ich gerade? Eigentlich immer noch das von letzter Woche. Ich würde jetzt gerne über den Knit Along von Stephen West reden, Earth and Sky, weil da eine Technik vorkommt, die ich noch nie gemacht habe. Und das war eigentlich das so eine der letzten Stricktechniken, wo ich immer gesagt habe, sollte ich mal machen. Und wie dieser Knit Along, dieses Tuch online war und es hieß, das ist diese Technik, habe ich gedacht, ach, das ist die Gelegenheit, kann ich ja mal die Technik ausprobieren. Die Technik nennt sich auf Englisch Intarsia, auf direkt übersetzt würde es Intarsie heißen und das sind ja, wenn man das mit auf Holz bezieht, solche Einlegearbeiten. Wie es im Deutschen als Stricktechnik heißt, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Wie vielleicht so viele ist es bei mir auch der Fall, dass ich mit englischsprachigen Strickmustern oder englischsprachigen Seiten stricken gelernt habe oder halt wieder das Stricken neu entdeckt habe. Und die meisten Dinge lerne ich zuallererst auf Englisch und ich weiß den deutschen Namen dafür nie oder ich lerne ihn nie. Erst wenn ich da mal eine deutsche Anleitung stricken würde, würde ich die deutschen Begriffe lernen, aber bei Intarsia habe ich noch nie eine deutschsprachige Anleitung gestrickt. Was ist es? Es ist eine Technik für großflächige Farbeinstrickmuster. Man kennt ja so ganz kleine Farbmuster, das nennt sich dann Jacquard-Stricken auf Deutsch oder auf Englisch Fair Isle oder Colorwork, Stranded Colorwork. Und das sind so ganz kleinteilige Muster, wo man zwei Fäden von mehreren Farben gleichzeitig in der Hand mitführt und immer eine Masche von da strickt und eine Masche von der anderen Farbe. Und die Farbe, die man nicht gebraucht, die wird dann hinten am Strickstück mitgeführt. Da hängen dann die losen Fäden rum. Bei Intarsia ist es was ganz anderes. Da sind es meistens so große Farbflächen in einer andersfarbigen Hintergrund. Und da würde es nichts bringen, den losen Faden mitzuführen, der würde dann halt da rumhängen, das wäre eine endlos große Schlaufe, das wäre ein einziges Chaos. Und Intarsia ist eine Technik, die traurige Berühmtheit erlangt hat in den 80er Jahren wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wer schon mal ein Strickbuch aus den 80er Jahren oder vielleicht noch 90ern in der Hand hatte, wo dann so riesige sackartige mintgrüne Pullover abgebildet waren mit pinken, riesengroßen Luftballons eingestrickt oder Katzen oder irgendwelchen Dingen. Also ganz schlimm. Und das ist diese Intarsia-Technik. Da, weil sie eben so schlimm ist oder weil meistens die Sachen total hässlich sind. Nein, das ist ein Vorurteil meinerseits. Gerade wegen diesen 80er-Sachen habe ich das Vorurteil, Intarsia-Technik gleich hässliche Stricksachen. Das stimmt aber gar nicht. Und dieser Westnitz, dieses tolle Westnitz-Tuch ist dafür das beste Beispiel, dass es eben nicht so ist. Bei Intarsia hat man auf mehrere Knäuelchen einer mit Farbe, also jede Farbe, mit der man strickt, ist auf ein eigenes Knäuel gewickelt und dann hängen da die Knäuele an dem Strickstück rum. Und das finde ich, das einzig Fummelige dabei ist halt immer die Knäuele so hinzulegen, dass sich die Fäden nicht miteinander verdrehen. Ansonsten das Stricken selber ist völlig unproblematisch. Es ist einfach glatt rechts, wie glatt rechts. Wenn man das kann, kann man auch Intarsia, also wenn man glatt rechts kann und die Geduld hat, zwei Knäuele so hinzulegen, dass sie, also bei jeder Reihe die Knäuele umzulegen, damit sich die Fäden irgendwann nicht verdrehen. Der einzige Trick ist, wenn man von einer Farbfläche zur nächsten geht, muss man die Fäden einmal miteinander verschlingen, also so einmal umeinander drehen, damit man nicht zwei separate Strickteile hat, die halt eine andere Farbe haben, sondern dass das gleich miteinander verwurstelt ist. Also das ersetzt dann so wie das Zusammennähen. Also das hängt dann an diesen Verdrehungen zusammen. Und das ist dann das ganze Geheimnis. Ich hätte mir das viel schwieriger vorgestellt, die Technik. Und ich finde es total einfach und ich habe jetzt so richtig Lust, überall Intarsia-Totenköpfe reinzustricken, was ich stricke, Totenköpfe, nein. Aber so einen großen dunklen Pulli mit einem weißen Totenkopf drauf, wäre auch mal nicht schlecht. Tja, naja, also ich sollte vielleicht diesen geistigen Rückfall in die 80er Jahre vermeiden, selbst wenn es für den guten Zweck des Totenkopfstrickens geschieht. Ich sollte es nicht tun, ich soll es lassen. Schluss, da, Gedanken weg, nix, es wird nicht gestrickt, so ein Totenkopf. Nein, düng, weg. So, jetzt geht's mir wieder besser. Zum Spinnen geht's jetzt weiter. Und heute wollte ich mal über den langen Auszug reden. Der lange Auszug ist eine Technik, wie man Wolle, halt die Spinnfasern oder überhaupt, kann auch mit Baumwolle sein, eine bestimmte Technik, wie man die Faser auseinanderzieht, bevor man dann den Trall reingibt, also den Spinnvorgang vollendet. Und es gibt eigentlich mehrere Auszugsarten. Und das, also die zwei Extreme sind halt der kurze Auszug und der lange Auszug. Und der kurze Auszug, den kennen die meisten schon so von den Anfänger-Spinnvideos. Das nennt sich auf Englisch auch Inchworm, also ein Inch sind 2,5 Zentimeter. Und man zieht immer 2,5 Zentimeter lange Würmchen aus dem Faserbündel und lässt dann den Twist rein, dann zieht man das nächste Inch raus. Und das ist dann so die Extremform des kurzen Auszugs. Die fällt am Anfang angeblich leichter. Und was im Kontrast dazu das extreme Gegenbeispiel ist, ist der echte lange Auszug. Das ist dann so, dass man eine Wurst von locker kardierten Woll oder halt Fasern in der Hand hat. Und an der einen Seite kommt dann halt der Drall rein, zum Beispiel vom Spinnrad oder von der Spindel. Und man hält die Faserwurst wirklich am äußersten Ende. Und hat halt, der Drall kommt mit einer irren Geschwindigkeit an und schnappt sich diese Faserwurst, diese kardierte, das nennt sich auch Rowlag. Und wenn während der Drall sozusagen sich diese Wurst schnappt, zieht man in einer glatten, eleganten Bewegung den Arm 1 Meter nach hinten und zieht praktisch, während der Drall reingeht, dieses unter Einfluss des Dralls stehende Bündel auseinander. Und während dieses Auszugs wird das Garn geformt, es bleibt eine Weile noch beweglich, also man kann immer noch länger ziehen und länger ziehen und es wird immer fester, bis dann der Punkt erreicht ist, wo der Drall das Garn sozusagen so richtig verschließt, dass man nicht mehr ausziehen kann. Und das ist halt der Trick beim langen Auszug, dass man schnell genug die Faser nach hinten zieht, um praktisch während das Ganze die Faser noch aneinander vorbeigleiten können, hält man alles in Bewegung, aber es muss praktisch immer noch genug Drall reinkommen, damit es nicht auseinanderfliegt alles. Also beim langen Auszug sieht man schon, also entsteht meterweise Garn in einer sehr kurzen Zeit. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass der Drall, der beim kurzen Auszug so nach und nach produziert werden kann, muss in wenigen Sekunden zur Verfügung stehen. Ansonsten bekommt man kein Garn, sondern man zieht halt einfach Wolle auseinander und die fliegt dann einfach auseinander und alles flufft auseinander und dann hat man halt mehrere Teile von Fasern in der Luft rumfliegen, aber halt kein Garn. Dieser Drall, der innerhalb von Sekunden zur Verfügung stehen muss, den kann man mit der Spindel und am Spinnrad erzeugen, indem man praktisch ewig tritt oder die Spindel anschubst und mit der Hand, mit der einen Hand sozusagen abklemmt den Faden, sodass der Drall sich davor anstaut. Und dann staut man an und staut man an und mit der anderen Hand hat man dieses locker kardierte Bündel. Und wenn man denkt, man hat jetzt genug Drall angestaut, um praktisch um gleichzeitig 1, 2 Meter Garn zu spinnen, ohne dass es halt stabil wird, dann lässt man den Drall frei und dann zieht man mit einem Mal sozusagen das Garn aus. So, also beim Spinnrad ist man meistens beschränkt durch die Armlänge, dass man so 1 Meter auszieht und den dann sofort auf die Spule lässt, dann wieder kurz Drall ansammelt und dann wieder auszieht. Und bei der Spindel, da kann man schon so 2, 2,5 Meter auf einmal machen. Der lange Auszug, finde ich, kommt der Spindel entgegen, weil wenn man eine schnelle Spindel hat oder wenn man die mit so einem Abroller am Oberschenkel richtig, richtig schnell anstößt, dann kriegt man wirklich innerhalb von Sekunden oder man bekommt praktisch einen laufenden Drall, der sehr, sehr stark ist. Also man bekommt tierisch viele Umdrehungen. so dass sich das Anstauen müssen von Drall erübrigt. Man kann praktisch die Spindel, so startet man sehr, sehr schwungvoll und dann hat man, die erzeugt dann schon Drall. Das reicht für 2 Meter dünnes Garn im langen Auszug innerhalb von Sekunden locker aus. Es gibt angeblich auch Spinnräder, die so viel Drall erzeugen können. Also die haben dann so Übersetzungen von 40 zu 1. Mein Spinnrad hat 9 zu 1, das ist alles, was es schafft. Und da muss ich dann schon sitzen und ein paar Sekunden lang warten, bis sich der nötige Drall aufgebaut hat, bevor ich den langen Auszug praktisch auskosten kann. Ansonsten ist es einfach zu wenig Drall vorhanden. Der lange Auszug ist etwas, wie nennt man das? Anti-intuitiv oder so, also es ist genau das Gegenteil von dem, was gefühlt wahr sein müsste, ist wahr. Man denkt immer, am Anfang macht man langsam, dann geht es leichter, also zum Beispiel langsam die Spindel drehen, langsam treten beim Spinnrad, dann kriegt man, dann muss man nicht so schnell reagieren. Aber genau das ist beim langen Auszug lernen der große Fehler. Wenn man langsam tritt oder langsam die Spindel anschubst, erhält man nicht genug Drall und dann kann es nicht funktionieren und dann ist der Frust vorprogrammiert. Beim langen Auszug ist meine Erfahrung, wie ich das gelernt habe, es ist tatsächlich einfacher, beherzt, ganz schnell zu treten und ganz schnell die Spindel anzuschubsen, weil dann hat man überhaupt eine Chance, es zu lernen. Je langsamer man geht, umso mehr nimmt man sich die Chance, das geht einfach dann gar nicht. Und das ist vielleicht auch das Problem, warum die meisten Leute, also warum viele gar nicht den langen Auszug jemals lernen, weil es einfach das Gesetz ist, je mehr Drall man auf einmal bekommt, umso leichter geht es dann tatsächlich. Und dann muss man tatsächlich nur noch die Faser beherzt nach hinten ziehen und es ist einfach genug Drall da, der schnappt sich das schon, der macht schon das Garn. Das ist total relaxed irgendwann und man muss einfach am Anfang den Mut haben, richtig viel Drall anzustauen und dann zu versuchen, sozusagen die Faser vor dem Drall noch herzuziehen, bevor er sie zu einem Garn einfriert. Ja, das war, man hört mir vielleicht an, dass ich von dieser Technik ganz begeistert bin und ich mache schon fast alles nur noch damit. Es gibt auch so Mischformen zwischen dem kurzen und dem langen Auszug. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat reines Kaschmir gesponnen mit etwas, was aussah wie ein kurzer Auszug. Aber es ist rein technisch nicht möglich, Kaschmirfasern im kurzen Auszug zu spinnen, weil die sind so kurz. Dieses Kaschmir-Vlies, was man kaufen kann, die sind 2 Zentimeter bestenfalls lang. Und sie hatte so einen kurzen Auszug, wo die Hände vielleicht 4 Zentimeter auseinander waren. Und dadurch ist es schon mal wieder die doppelte Länge der Kaschmirfaser. Und ihre Hände haben sich relativ schnell bewegt, sodass es für mich schwierig zu sehen war zuerst. Aber wenn bei genauem Hinsehen, habe ich gesehen, dass das einfach der kürzeste lange Auszug ist, den ich bis jetzt gesehen habe. Und ich denke, das liegt auch daran, dass man, um den langen Auszug zu lernen oder das Prinzip, dass der Drall selbst die Faser spinnt und man selbst nicht die Fasern zieht, sondern sich sie vom Drall ziehen lässt und dann einfach nur immer welche nachgibt. Das kann man auch lernen, indem man sich einfach eine Spinnfaser besorgt, die nicht anders zu spinnen geht. Dann probiert man rum und dann kriegt man höchstwahrscheinlich eine Technik raus, mit der es geht und die wird ein langer Auszug sein technisch, auch wenn die Hände aussehen, als würden sie einen kurzen Auszug machen. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass wenn jemand die Hände nah zusammen hat, dass es dann ein technisch kurzer Auszug ist, der gesponnen wird. Und wenn ich zum Beispiel die Hände ganz weit weg habe von dem Einzugsloch meines Spinnrades, das habe ich auch mal gehabt, dass ich auf dem Sofa lag, Spinnrad getreten habe und die Hände, mit denen, die waren bestimmt 40 Zentimeter weg von meinem Spinnrad-Einzugsloch und dann sagte auch eine Frau aus der Spinngruppe, ach, dein langer Auszug. Dabei spann ich in dem Moment einen kurzen Auszug, nur halt weiter weg vom Einzugsloch. Man kann auch theoretisch 2 Meter wegstehen vom Spinnrad, wenn jemand anders tritt. Und mit einer kurzen Auszugstechnik spinnen. Das ist eigentlich unerheblich, wie weit man vom Spinnrad weg ist. Tatsächlich habe ich in dem Forum bei Ravelry SpinTech, nennt sich das, da habe ich in einem Beitrag von Abby Frankemont, meinem großen Vorbild des Spinnens, juhu, Abby Frankemont, sie schreibt, dass sie jedem rät, mit dem Spinnen nicht zu nah am Einzugsloch des Spinnrads zu sein, weil es ist einfach relaxter und das Garn wird einfach viel besser, wenn man sich nicht vor dem Einzugsloch direkt hinkauert und möglichst nah am Spinnrad arbeitet. Und ich finde auch, das wird besser und man kann halt noch ein bisschen, wenn man mal einen Fehler macht, kann man noch was rumdrehen, noch was korrigieren. Und wenn man wirklich eng am Einzugsloch arbeitet, dann ist es halt gleich auf der Spule und dann kann man nichts mehr machen. Oder halt, man müsste es dann umständlich alles unterbrechen, was mich nerven würde. Was zum langen Auszug und zum kurzen, also Auszug noch interessant ist, ist, dass es oft gesagt wird, für den richtigen langen Auszug braucht man kardierte Faser, für den kurzen Auszug braucht man Kammzug. Das stimmt nicht so ganz. Man kann auch den, also kardierte Faser mit kurzem Auszug spinnen, man kann Kammzug mit dem langen Auszug spinnen. Dabei beim Kammzug ist es so, dass der lange Auszug am Anfang sehr viel leichter geht, wenn man diese Spinntechnik from the fold macht. Also das nennt sich aus der Falte spinnen. Dabei reißt man vom Kammzug so eine Stabellänge ab, ein bisschen mehr. Also vielleicht so eine Handbreit, ein bisschen mehr wie eine Handbreitfaserlänge, je nachdem, reißt man sich ab und faltet die genau einmal in der Mitte und aus der Falte zieht man ein paar Fasern raus und damit spinnt man an, sodass die Fasern immer so aus der Mitte dieser Falte rausgesponnen werden. Und das ermöglicht am Anfang so einen richtigen flüssigen Faserauszug. Also man kann dann praktisch dieses gefaltete Faserbündel nach hinten ziehen und der Drall nimmt sich gleichmäßig aus dieser Stelle, wo er gefaltet ist, nimmt er sich ganz gleichmäßig ein gleichmäßiges Garn raus. Das ist am Anfang sehr nett, also es ist ein schnelles Erfolgserlebnis, was man da haben kann. Später habe ich angefangen, aus Kammzüge auch einfach so vom einen Ende mit langem Auszug zu spinnen. Das klappt auch relativ gut, braucht, glaube ich, etwas mehr Übung. Und es hängt halt davon ab, welches Garn man möchte. Also das würde jetzt zu sehr in die Details gehen, zu sagen, wann nehme ich kardierte Faser, wann nehme ich Kammzug, wann spinne ich vom Ende oder from the fold. Ergibt alles ganz verschiedene Effekte oder halt, die man auf den ersten Blick nicht so erkennt, aber am Schluss macht sich das schon bemerkbar im Durchmesser des Garns und in der Lauflänge. Was ich halt gemerkt habe, langer Auszug bringt pro Garndurchmesser ein luftigeres Garn. Das heißt, es ist länger pro Gewicht. Das ist eigentlich das, was man als Anfängerin im Spinnen immer will. Ich will mehr Lauflänge, ich will mehr Lauflänge, meine Garne sind zu dicht. Und das ist einfach Übungssache. Ich habe am Anfang mit langem Auszug experimentiert und die Garne waren trotzdem etwas dicht. Und dann hat mir eine im Forum bei Ravelry gesagt, dass es deswegen kommt, weil das vom Kammzug ist und so die richtigen luftigen, fluffigen Garne mit dem langen Auszug geht nur von kardierter Faser. Auch die waren bei mir relativ dicht. Es ist Übungssache, wenn man so wirklich länger spinnt, sagen wir mal vielleicht 2 Jahre oder so und regelmäßig viel spinnt, dann werden die Garne weniger dicht und luftiger und dann kriegt man schon ordentlich Lauflänge raus. Also da bin ich ganz zuversichtlich, wie beim Saxophonspielen, also die Übung zahlt sich aus und das ist nicht, man kann nicht 100 oder 200 Stunden an Spinnzeit angestaut haben und nicht besser werden. Das geht schlicht nicht, meiner Meinung nach. Wenn man wirklich nicht besser wird, dann hört man längst lange auf, bevor man 50 Stunden aufgesammelt hat. Ja, ach, jetzt denke ich mal, lassen wir das mal mit dem langen Auszug. Da gibt es noch total viel zu erzählen und ich könnte endlos ins Detail gehen. Aber es gibt ja noch Folgen, die nachkommen und da kann ich vielleicht mal so einzelne Aspekte beleuchten. Ich weiß auch nicht, wie interessant es ist und ob alle, die zuhören, überhaupt spinnen. Ich will es mal hoffen, weil sonst sind jetzt alle schon eingeschlafen. Gut, dann kommen wir jetzt zur urbanen Selbstversorgung. Dort stelle ich euch heute die Webseite Mundraub vor. www.mundraub.org und dabei handelt es sich um eine Seite, die Standorte verzeichnet hat auf einer großen Landkarte von freiem Obst und freien Beeren, freien Nüssen und Kräutern. Und die Idee ist nicht, in armen Bäuerlein seinen Obstbaum leer zu fressen, sondern tatsächlich ungenutzte Quellen von Obst zu finden und die halt zu nutzen. Ich wohne ja in Berlin und da ist es so, dass ganz viele Obstbäume zur Zierde in der Stadt gepflanzt werden und dass die dann tatsächlich niemand erntet. Also so. Es gibt total viel Mirabellen zum Beispiel, dann gibt es viele Pflaumen, ganz viel Kirschen, es gibt sogar Aprikosen, Birnen, es gibt viele Haselnüsse, es gibt einige Walnussbäume und es gibt tierisch viele Brombeeren und auch Himbeeren. Und jetzt ist ja die richtige Zeit dafür, dieses Obst zu ernten. Und es gibt es... Und dafür gibt es eben Mundraub.org. Wenn man die Seite aufruft, bekommt man erst so einen kleinen Hinweis, wie man sich nett verhält. Also, dass man tatsächlich niemanden das Obst klaut. Und dann kommt auch schon die Landkarte. Ich habe das jetzt gerade auch vor mir zu stehen. Und die kann man dann, also ist ein bisschen umständlich zu bedienen, darauf kann man dann seinen Wohnort suchen, sofern er in Deutschland liegt, weil es ist tatsächlich nur für Deutschland was eingetragen. Dann gehe ich hier nach Berlin. Man muss die Karte etwas vergrößern, weil man sonst einfach total wenig sieht. Und in Berlin sind sehr viele aktive Mundräuber, also viele Leute, die diese Karte pflegen und ganz viel Obst und Gemüse eingetragen haben, so wenn man Berlin in klein anguckt, sieht man quasi nur diese kleinen Icons für die Obst und Bäume und die ganzen Quellen des kostenlosen Obstes. So, wenn ich das jetzt größer mache, dann gehe ich auf meinen Bezirk und da finde ich schon einiges. Ein paar Mirabellenbäume haben wir da, Pflaumen, Aprikosen, Kirschen, die sind dann nochmal eingeteilt in Süßkirschen und Sauerkirschen. Dann gibt es Haselnüsse, Walnüsse, also da kann ich jetzt losgehen und kann mich so richtig gütlich tun. Und vielleicht mache ich das auch. Man kann diese Standorte auch selbst eintragen. Dafür kann man sich da Informationen holen auf der Seite selber, wie man das richtig macht. Und dann gibt es ein Über uns Sektion. Klicke ich mal an. Und da steht, Mundraub.org ist eine Plattform für Obstalmende. Almende ist ja früher im Mittelalter das Wort gewesen für das Land, was dem Dorf zusammengehört, das alle zusammen nutzen konnten. Also wo man zum Beispiel so das Stück Wald, wo man die Schweine zum Eicheln fressen reingetrieben hat. Mundraub verfolgt das Ziel, in Vergessenheit geratene Früchte der Kulturlandschaft im öffentlichen Raum wieder in die Wahrnehmung zu rücken und in Wert zu setzen, um sie als Teil unserer Kulturlandschaft und der Biodiversität dauerhaft zu erhalten. Die Fundstellen können von den Nutzern auf einer interaktiven Karte im Internet eingetragen und abgerufen werden. Mundraub.org wird die Plattform Stück für Stück so weiterentwickeln, dass sich die unternehmerische Kraft einer Community entfalten kann und somit stärkere regionale Bezüge ermöglichen. Ja, das ist sozusagen der heutige Fund. Man kann sich da auf Mundraub, gucken, wo Bäume sind oder wo halt Obst wächst. Dann kann man hinfahren, was ernten, lecker Kuchen backen, Pflaumenmus kochen, Marmelade. Und das ist eine feine Sache, finde ich. Ich persönlich habe es noch nicht benutzt, weil ich habe in meinem Bezirk, weiß ich schon so ein bisschen, wo was wächst. Und da bin ich jetzt leider im Herbst nicht richtig zugekommen zum Ernten. Also ich habe mal einen Pflaumenkuchen gebacken und das war es auch schon. Jetzt nächste Woche fahre ich in Urlaub und davor werde ich auch so viel zu tun haben, dass ich leider nicht mehr zum Einmachen oder so kommen werde, weil es wäre echt ein Traum, wenn ich das noch schaffen würde. Aber das wird nichts mehr werden und dann komme ich erst im Oktober zurück. Und dann ist wahrscheinlich schon vorbei mit der Erntezeit. Na, obwohl Anfang Oktober könnte ja noch gehen. Also guckt's euch mal an. Mundraub.org und alle weiteren Infos findet ihr dort. Dann kommt jetzt das Segment, was ich gerade toll finde. Das ist auch wieder ein Link und zwar zu Musik. Ich spiele ja Saxophon und ich habe aber das Problem, dass ich Jazz nicht so besonders mag oder halt so den typischen Jazz. Dieses Jazzgedudel ist nicht so ganz meine Welt. Mittlerweile habe ich festgestellt, es gibt total verschiedenen Jazz und es gibt wirklich für jeden was dabei. Das ist so ein weites Feld, dass es gar nicht möglich ist, dass man jeden Jazz nicht mag. Aber das nur am Rande. Tatsächlich bin ich mehr so ein Fan von Klezmer. Ich bin Fan von Balkan, Brass und rumänisch, bulgarisch, Roma und auch arabische Musik mag ich total gern. Also so der Nahe und Ferne, also der Nahe Osten und der europäische Osten ist, finde ich musikalisch wahnsinnig interessant. Nur Saxophonisten und Saxophonistinnen gibt es auf diesem Gebiet so gut wie gar nicht. Und ich gierte so danach, musikalisch jemanden zu finden, der Musik macht, wo ich wirklich so, die ich so mag und wo ich dann so richtig animiert werde zum Spielen oder dann so den Sinn des Saxophonspielens wieder erkenne, wenn ich diese Musik höre. Es gibt bei Klezmer den berühmten Klarinettisten Jorah Veitman, von dem habe ich zwei CDs und ich liebe den, aber er spielt halt Klarinette und ich spiele Saxophon und dann denke ich, und das nützt mir ja nichts, wenn ich da sitze und immer denke, hätte ich doch eine Klarinette, würde ich doch Klarinette spielen. Und diesem Zustand ist mittlerweile abgeholfen worden, denn ich habe eine befreundete Musikerin mit meinem Problem vollgejammert oder überhaupt auf einem sozialen Netzwerk mal so ein Jammerer losgelassen und dann haben einige Leute mir Musiktipps reingereicht und eine Freundin hat mir dann diesen reingereicht und zwar ist das Boris Kovac. Das ist ein Saxophonist und Bandleader und Komponist. Und der macht so, ja, Balkan, Gypsy Musik und abgefahren, so Tango, Schnickschnack, und er spielt das alles mit Saxophon, und seine Musikprojekte sind einfach nur total klasse. Ich höre den bei YouTube hoch und runter, und ich, oh, das ist einfach nur total toll. Ich habe leider bei ihm auf der Seite kein Promo-MP3 gefunden, also irgendwie so einen kleinen Hörprobenschnipsel, den man jetzt in den Podcast einspielen könnte. Ich drücke aber jetzt trotzdem mal noch mal kurz auf den magischen Pauseknopf und guck mal, ob ich spontan was finde. Ja, das war ein Stück von Boris Kovac. Jetzt habe ich doch was gefunden, so eine kleine Hörprobe. Ihr findet alles über Boris Kovac unter boriskovac.net, und zwar schreibt man den Nachnamen KOVAC. Ja, super Musiker, super zu empfehlen, hat ganz viele Videos zum Anschauen, und wer so auf diese osteuropäische Mucke steht, der ist mit dem bestimmt glücklich, und der macht sich sehr rar, was Konzerte angeht. Deswegen denke ich mal, werde ich da schon ein bisschen hinterher sein müssen, wenn ich mal zu einem Konzert hingehen will. Aber ich hoffe, das wird noch mal was werden. Ja, damit sind wir am Ende der Episode 3 angekommen. Ist wieder ein bisschen länger geworden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte mich auch bedanken für die Kommentare zur Episode 2 in meinem Blog und auf Ravelry. Hat mich super gefreut, dass ihr mir was geschrieben habt dazu. Und ein paar Ideen sind auch rumgekommen für einen der nächsten Podcasts. Ich wollte eigentlich mal selber Beinwellsalbe machen. Also selbstgemachte Küttersalbe für meinen Tennisarm. Und das habe ich diese Woche nicht mehr geschafft. Und da denke ich mal, mache ich die, das kommt aber bestimmt noch dran. Und die Ravelry-Userin ABC Daniela hat mir nämlich da den Tipp gegeben, und sie hat gemeint, sie könnte mir auch noch ein paar Übungen für Tennisarm verraten, wenn sie aus dem Urlaub wieder da ist und da dran kommt an ihrem Zuhause-Computer. Und vielleicht mache ich doch mal was über Armgesundheit. Kann ja gut sein, dass mehrere Leute, die stricken, Probleme mit Händen und Armen haben, weil wenn man zu viel strickt, dann kriegt man sowas. Vor allem so die Ergonomie ist echt ein Thema. Ja, auf meinem Blog könnt ihr Kommentare hinterlassen. Das ist auf distel.today.net. Und dann gibt es auf Ravelry, nämlich www.ravelry.com, gibt es eine Gruppe Podcasting auf Deutsch. Dort könnt ihr auch nicht nur meinen Podcast finden, sondern auch andere Podcasts. Und dazu könnt ihr was sagen, und an der Stelle möchte ich noch was ankündigen, und zwar hat eine Freundin aus unserer Spinngruppe spontan auch angefangen mit dem Podcasten und sie hat eine Folge schon draußen und die hat mir total gut gefallen. Ihr Podcast heißt Woolly Whispers und der ist zu finden auf ihrem Blog und das Blog ist auch bei Todaynet. Das wird geschrieben T-W-O-D-A-Y, also wie zwei Tage. Und ihr Blog ist Lue, wie das Spinnrad, lue.today.net. Dort findet ihr ihren Podcast Woolly Whispers, der hoffentlich noch einige Episoden nach sich zieht. Okay, dann war's das für heute. Ich werde jetzt im September keinen weiteren Podcast mehr aufnehmen, weil ich dann in Urlaub bin und erst im Oktober wiederkomme. Juhu, Urlaub! Und bis dahin einfach allen eine gute Zeit.